Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 30. Mai. Heute geht es bei uns um Folgendes. Die Ausstellung Die Baracke und die Villa nebenan vergleicht die Lebensrealitäten von Saisonniers und ihren Patrons. Der Fotograf Lucas Dubuis hat sich beim Fotografieren mit den Lebensbedingungen der Saisonniers auseinandergesetzt.
Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich war traurig und wütend. Das hat mich wirklich getroffen. Wie diese Leute behandelt waren.
Und in seinem Debütfilm erzählt Regisseur Max Will Fisnik die Geschichte einer kosovarischen Familie, die von Verlust und Kriegstraumata gezeichnet ist. Erzählt der Film die Geschichte Kosovos? Nicht unbedingt, meint Fisnik.
You mentioned Kosovo at the beginning, but actually in the whole film it's never really said where the action or the story takes place. And that is my intention because I don't want to center it necessarily only in Kosovo because I feel like this story could be applied to many other places.
Der Film feiert heute in Bern Premiere. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Meldung zu den pro-palästinensischen Studierendenprotesten an Schweizer Universitäten. Die Uni Bern wurde erneut besetzt. Dies teilt die Gruppe Uni Bern Occupied heute Morgen via Medienmitteilung und auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Es handle sich um eine Pop-up-Besetzung für einen Tag, schreiben die BesetzerInnen. Besetzt wurde diesmal die Eingangshalle des Hauptgebäudes auf der Großen Schanze. In der Medienmitteilung kritisiert die Gruppe die Unileitung. Diese habe bei der letzten Besetzung auf Repression gesetzt und verweigere bis heute das Gespräch. Außerdem kritisieren die BesetzerInnen die Aussage der Unileitung, wonach die Universität kein politischer Ort sei. Die Gruppe fordert von der Universität Bern unter anderem, dass sie sich gegen den Genozid und den Siedlerkolonialismus in Palästina positioniert und für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzt. Ferner soll die Unileitung alle akademischen, militärischen und ökonomischen Verbindungen der Universität Bern mit israelischen Institutionen offenlegen und beenden, sowie Verantwortung für die eigene Mitschuld am aktuellen Geschehen in Gaza wahrnehmen. Die Universität Bern hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen und Forderungen geäußert. Eine frühere Besetzung der Uni Tobla Mitte Mai hatte die Unileitung nach 3 Tagen räumen lassen. Sie warf den BesetzerInnen vor, die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. In einem offenen Brief forderten Professorinnen und weitere Universitätsangehörige die Unileitung dazu auf, mit den BesetzerInnen in den Dialog zu treten. Der Rückzugsraum auf der Schützenmatte wird zum festen Angebot. Das teilt die Stadt Bern heute früh mit. Auf der Schützenmatte steht seit August letzten Jahres ein Schutzmobil in Form eines Wohnwagens. An den Wochenenden bietet es nachts einen sicheren Rückzugsraum für BesucherInnen der Schützenmatte und Umgebung. Die Stadtregierung hat das Pilotprojekt nun ausgewertet und beschlossen, dass es als festes Angebot weitergeführt werden soll. Das Angebot soll außerdem durch ein mobiles Drug-Checking ergänzt werden. Hierbei können Konsumierende ihre Drogen auf Inhaltsstoffe prüfen und sich über Konsumrisiken aufklären lassen. Dafür arbeitet die Stadt mit dem kantonalen pharmazeutischen Dienst und der Stiftung Contact zusammen. Damit zu den Meldungen aus der laufenden Sommersession im Bundeshaus. EinwohnerInnen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft sollen besser vor häuslicher Gewalt geschützt werden. So sollen sie in Zukunft nicht mehr ihren Aufenthaltsstatus verlieren, wenn sie eine gewalttätige Beziehung verlassen. Das hat gestern der Ständerat beschlossen. Die neuen Härtefallregelungen sollen nicht nur für Verheiratete, sondern auch für deren Kinder, für Menschen in eingetragener Partnerschaft und unter gewissen Voraussetzungen für KonkubinatspartnerInnen gelten. Als Gewaltopfer gilt, wer von einer Fachstelle betreut wird oder in einer spezialisierten Einrichtung, beispielsweise einem Frauenhaus, Schutz sucht. Der Ständerat hat damit ein Kompromissangebot des Nationalrats angenommen und die letzte Differenz zwischen den beiden Kammern bereinigt. Damit ist die Vorlage bereit zur Schlussabstimmung. Der Nationalrat soll das Klimaurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR ebenfalls nicht akzeptieren. Dieser Meinung ist die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats. Sie hat einen entsprechenden Antrag gestern mit 15-10 Stimmen angenommen. Bereits letzte Woche hatte die Schwesterkommission im Ständerat mit einer Erklärung zum Urteil für Aufsehen gesorgt. Die Erklärung kritisiert das EGMR-Urteil und fordert, dass die Schweiz nicht auf das Urteil eingeht. Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats will nun, dass der Nationalrat eine gleichlautende Erklärung abgibt. Der EGMR hatte im April eine Klage des Vereins Klimaseniorinnen Schweiz stattgegeben, wonach die Schweiz zu wenig gegen die Klimakrise unternimmt und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens missachtet. Ins Ausland, zuerst zu den neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über die Pufferzone an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten erlangt. Das berichtet unter anderem der britische Guardian. Die israelischen Streitkräfte begründeten den Schritt damit, dass die Terrororganisation Hamas Tunnel unter der Grenze nutze, um Waffen nach Gaza zu schmuggeln. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Qahira zitierte hingegen eine ranghohe Quelle innerhalb der ägyptischen Regierung, die diese Berichte als falsch bezeichnet. Israel benutze die Behauptung, um die Offensive auf Rafah zu legitimieren. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte Israel vergangene Woche aufgefordert, die Offensive in Rafah sofort zu beenden. Dennoch setzt das Land den Einsatz dort fort. Ein Gericht in Hongkong hat auf Grundlage des sogenannten Sicherheitsgesetzes 14 DemokratieaktivistInnen schuldig gesprochen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Sie waren mit insgesamt 47 weiteren AktivistInnen angeklagt. Die Gruppe wird auch als Hongkong 47 bezeichnet. Die meisten davon hatten sich bereits vor dem Prozess schuldig bekannt, zwei weitere wurden freigesprochen. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, vor der geplanten Parlamentswahl im Jahr 2020 illegale Vorwahlen organisiert zu haben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete die Urteile als empörend. Sie zeugten von Verachtung für demokratische Prozesse und Rechtsstaatlichkeit. Damit zum Wetter. Morgen Freitag wird es zwischen 9 und 13 Grad warm, den ganzen Tag durch ist mit zeitweisem Regen zu rechnen. Am Samstag ist es dann mehrheitlich trocken, aber bedeckt, gegen Abend ist aber vereinzelt mit schwachem Regen zu rechnen, die Höchsttemperatur beträgt rund 17 Grad. Gleich schaut's auch am Sonntag aus, stark bewölkt bei zeitweisem Regen und Temperaturen von bis zu 17 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Saisonierstatut regelte ab 1931 den Aufenthalt von ausländischen ArbeiterInnen in der Schweiz. Es war an einen gültigen Arbeitsvertrag gebunden und diente dazu, in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs immer genügend Arbeitskräfte zu haben. Im Falle einer Wirtschaftskrise konnte man diese Menschen dann kurzerhand ausschaffen. Pro Jahr durften die Saisoniers für 9 Monate arbeiten, danach mussten sie die Schweiz für 3 Monate verlassen. Da es ihnen nicht erlaubt war, Kinder und EhepartnerInnen in die Schweiz zu holen, riss das Saisonierstatut Familien auseinander und trieb sie in die Illegalität. Abgeschafft wurde das Saisonierstatut im Jahr 2002 mit dem Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Am vergangenen Samstag fand auf dem Bührer-Areal in Biel eine Ausstellung statt, die die Lebensrealitäten der Saisonniers thematisiert. Und zwar in einer Baracke, in der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Saisonniers tatsächlich hausten. Nun soll dort ein Ort der Erinnerung entstehen. Ursi Grimm war vor Ort und hat sich einen Eindruck verschafft.
Zwei Diaprojektoren werfen Fotos an die Wand der Baracke auf dem Bührer-Areal. Die Fotos zeigen zwei unterschiedliche Realitäten. Die Ausstellung »Die Baracke und die Villa nebenan« zeigt die Unterkünfte der Saisonniers und die Wohnräume der Unternehmerfamilie Bührer. Zwischen den zwei Realitäten liegen Welten und dennoch nur wenige Meter. Der Fotograf Lucas Dubuis erzählt:
Zwischen diesen zwei Orten gibt es einen Abstand vielleicht von 80 Metern. Und das ist sehr beeindruckend zu sehen, wie das System von Ausbeutung in der Schweiz organisiert war.
Die Baracke ist Zeitzeugin einer harten Wirklichkeit. Als Dubuis sie das erste Mal betritt, ist er erschüttert.
Ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich war traurig und wütend. Das hat mich wirklich getroffen, wie diese Leute behandelt waren.
Dass die Baracke noch steht und jetzt zugänglich ist, ist einer Verkettung von Zufällen geschuldet. Zunächst ging das Bührer-Areal ins Eigentum des Kantons Bern über. Es hätte abgerissen werden sollen, um einer Autobahn Platz zu machen. Doch die Bevölkerung verhinderte den Bau der Autobahn. Letztes Jahr wurde das Areal besetzt. Dadurch wurden die Baracken auch für den Historiker Florian Eitel zugänglich.
Wie ich gesehen habe, wie der Zustand, wie so, das ist so ein Rösenschlaf, man kann nicht in die Geschichte steigen. Dann kam für mich natürlich auch der Instinkt des Historikers sagen, oh, was vergänglich ist, muss man sofort festhalten. Denn es kann schnell gehen halten und das ist die Polizei, die Besetzung ist dann zu Ende oder sie ist abgerissen. Habe ich Lukas kontaktiert, Lukas, komm her, möglichst schnell, du musst Fotos schießen, jetzt sofort.
Eitel war durch einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1974 auf die Baracken aufmerksam geworden. Der Filmemacher Alvaro Bizzarri hatte den Film »Die Kehrseite der Medaille« illegal in der Baracke gedreht, um die Lebensbedingungen der Saisonniers zu dokumentieren. Im Rahmen der Ausstellung »Die Baracke und die Villa nebenan« läuft der Film in den Räumen, in denen er damals gedreht wurde.
Ci hanno messo qui questa stufa, ma questa è solo una caricatura in uno stanzone come questo, è solo una caricatura.
Der Ofen, den man hingestellt habe, sei nur eine Karikatur, sagt ein Saisonnier. Die Kamera schwenkt über die nackten Ziegel des unisolierten Daches. Anstelle eines Fensters hält eine löchrige Plastikplane den Wind ab. Wenn man den Blick von Dubuis Fotos oder Bizzarris Film löst und sich umsieht, erkennt man den Ort sofort wieder. Man befindet sich in genau den Räumen, in denen die Fotos und der Film entstanden sind. Diese Unmittelbarkeit entfaltet ihre Wirkung auf die Betrachtenden und eignet sich laut Eitel für Vermittlung.
Ich habe es ja auch gemerkt, auch in Ausstellungen, man kann ein Foto zeigen eines Innenraums und das wirkt nicht so, wie man selber im Raum drin ist. Deswegen unbedingt möglichst lange diesen Bereich hier brauchen für die Vermittlung zur Geschichte der Saisonniers.
Dies wird in den nächsten 15 Jahren möglich sein. Die BesetzerInnen konnten mit dem Kanton eine Einigung finden und das Bührer-Areal im Baurecht für 15 Jahre übernehmen.
Ein Teil des Areals soll eben Erinnerungsort an die Geschichte der Saisonniers sein. Es soll kein Museum sein, sondern ein Ort sein, wo ehemalig betroffene Kinder von Saisonniers selber etwas machen können, halt selber ihre Geschichte verarbeiten können, auch dokumentieren können und Vermittlungsarbeit machen können.
Einer von ihnen ist Miroslav Janic. Er ist im Vorstand des Vereins Tesoro, der das Leid illegalisierter migrantischer Familien mit Saisonnier- und Jahresaufenthalterstatut aufarbeiten will. Janic hat das Bührer-Areal bereits mehrmals besucht und will diesen Ort der Erinnerung nutzen.
Das Bührer-Areal ist für mich ein Ort, wo ich mit Menschen, die neugierig sind, die wissen möchten, wie es in ihrer Stadt zu und her gegangen ist in den 60er, 70er, 80er Jahren und die wissen möchten, wie die Politik damals und die Wirtschaft insbesondere mit Menschen aus dem näheren Ausland umgegangen ist, wie diese Menschen gelebt haben. Und das Bührer-Areal ist ein Ort, in dem ich erzählen kann, und in dem ich mich wohlfühlen kann.
Wir haben Miroslav Janic, Florian Eitel und Luka Dubuis gehört im Beitrag von Ursi Grimm. Wer mehr über den Verein Tesoro wissen will, findet die Infos unter tesoro2021.ch.
Radar Info Kultur.
Die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, Migration und menschlicher Verzweiflung. Davon handelt der Film The Land Within. In seinem Spielfilmdebüt erzählt der Regisseur Max Will Fisnik die Geschichte einer kosovarischen Familie und deren Kriegstraumata. Der Film feiert heute im Kino Rex in Bern Premiere. Sarah Heinzmann hat sich den Film angeschaut und mit dem schweiz-kroatischen Regisseur Max Will Fisnik geredet.
Remo ist ein junger Mann mit geducktem Gang, schüchternem Blick und einem großen Muttermal auf der Wange. Er ist aus dem Kosovo geflohen, seine ganze Familie sei im Krieg verstorben. Er lebt mittlerweile in Genf, das erzählt er so den Sachbearbeitenden bei einem Gespräch zur Schweizer Staatsbürgerschaft.
J'ai été adopté en tant qu'orphelin, je grandis avec une nouvelle famille.
Er müsse zurück in den Kosovo, seine Cousine Una besuchen. Diese habe den Krieg überlebt, so Remo.
J'ai encore une cousine qui est là-bas. Elle est vivante. Elle a survécu.
Una braucht Remos Hilfe. Bei der Exhumierung eines Massengrabes müssen die beiden ihre ermordeten und verscharrten Familienmitglieder identifizieren. Deswegen reist Remo nach Jahren des Exils zurück in sein Heimatland. Für die Exhumierung der Massengräber sind ausländische ForscherInnen zuständig. Doch bei der Exhumierung tauchen schon bald Fragen auf. Ein Familienmitglied scheint zu fehlen, eine gewisse Fatima.
According to the census, this woman is missing from your list. Yet she was a member of your family. Am I right?
Wer ist diese Fatima und wie ist sie in das Leben von Remo und von Una verstrickt? Um diese Fragen dreht sich der erste Langfilm des schweiz-kroatischen Filmemachers Max Will Fisnik.
Digo, shpilisë së termonit, është mungu, është kjo Fatimia.
Doch erzählt der Film The Land Within die Geschichte des Kosovos? Fisnik verneint.
You mentioned Kosovo at the beginning, but actually in the whole film it's never really said where the action or the story takes place.
Du hast den Kosovo erwähnt, aber eigentlich wird im ganzen Film nie wirklich gesagt, wo die Geschichte stattfindet. Das ist meine Absicht, denn ich möchte den Film nicht nur im Kosovo verorten. Diese Geschichte kann auf viele andere Orte übertragen werden, die einen Konflikt erlebt haben. Orte, in denen Menschen verschwunden sind, in denen nun versucht wird, diese Verschwundenen wiederzufinden.
A conflict that have experienced the disappearance of their loved ones and that are in the process of finding them again.
Fisnik ist viel im Balkan unterwegs gewesen und hat Kurzfilme gedreht. Er hat mit vielen Menschen gesprochen, die jetzt, Jahrzehnte nach dem Krieg, über das Geschehene sprechen wollen.
When it comes to the story, well, I've been touring in the Balkans a lot because I also made short movies and documentaries around.
Ich war viel im Balkan unterwegs. Die Menschen sprachen darüber, was damals geschah, wie sie versuchten, die Dörfer, die Gesellschaften, die Familien wieder aufzubauen. Viele sprachen darüber, wie schwierig es ist, eine Gesellschaft oder eine Familie wieder aufzubauen, wenn einige Menschen immer noch vermisst werden.
In a society or in a family where some people are still missing.
Die Beziehung zwischen Remo und Una ist aufgeladen.
Una, warum hast du mich gefragt, wo du bist?
Una wirft Remo vor, ein Feigling zu sein, da er nicht im Krieg gekämpft, sondern in die Schweiz geflüchtet sei.
The place where they live in, the family that they have, does not really know how to deal with the past.
Ihre Familie weiß nicht so recht, wie sie mit der Vergangenheit umgehen soll. Deswegen projizieren sie viele Gefühle aufeinander. Dazu gehören Schuldgefühle, aber auch Gefühle des Bedauerns, weil einige von ihnen nicht die Möglichkeit hatten, dieses oder jenes zu tun.
Er würde auch gerne singen lernen, meint Remo. Das sei aber eine Frauensache, entgegnet Una. Sie sei schließlich dazu gezwungen worden, eine Frau zu sein.
With only this, she mentions, you know, all the rapes that took place during the war. And basically during, you know, a very strong sexualization of her, you know, of her status as a woman.
Mit nur diesem Satz verweist sie auf all die Vergewaltigungen, die während des Kriegs stattgefunden haben. Sie verweist auf die Sexualisierung, die sie erfährt. Dadurch wird sie gezwungen, eine Frau zu sein. Gleichzeitig ist auffällig, dass Frauen im Film eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Familie spielen. Im Zentrum stehen drei Frauen. Sie können nicht richtig miteinander kommunizieren, weil der Krieg sie emotional voneinander getrennt hat. Zwischen ihnen klafft eine Kluft von Geheimnissen, über die sie nicht sprechen können.
Der Film The Land Within versucht, das Unsagbare eines kollektiven Traumas in eine fassbare Form zu bringen. Dafür setzt der Regisseur Max Vilfisnik auch auf Elemente des magischen Realismus. So tauchen im Film immer wieder Wölfe auf, bei denen unklar ist, wofür sie eigentlich stehen. Für eine bedrohliche militärische Macht, für Geister, für blutrünstige Milizen aus dem Nachbardorf.
What I want to do is definitely not something that's a documentary. I don't want to talk about the real history of any place.
Ich wollte auf keinen Fall einen Dokumentarfilm machen. Ich wollte nicht über die tatsächliche Geschichte irgendeines Ortes sprechen. Ich wollte nicht über die tatsächliche Geschichte des Kosovo sprechen. Das überlasse ich lieber den HistorikerInnen. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die universeller ist. Deshalb war es hilfreich, ein wenig Fantasie zu brauchen, mehr mit den Sinnen zu spielen, mit dem Gehör, dem Licht und den Empfindungen, die das Kino hervorrufen kann.
Really like the sensations that cinema can offer. I felt like this could reach a much wider audience.
Obwohl der Film größtenteils im Kosovo spielt und dort gedreht wurde, ist The Land Within für den Regisseurin Fisnik ein Schweizer Film. Denn die Geschichte der Schweiz sei zu einem kleinen Teil auch mit dem Kosovo verbunden, weil Hunderttausende aus dem Kosovo in die Schweiz flüchteten.
When I show it in Swiss cinemas here, a lot of people are telling me, oh, you know what? I think I knew a little bit about this because of this colleague, because of this.
Wenn ich ihnen Schweizer Kinos zeige, sagen viele Leute, oh, ich wusste ein bisschen was darüber, weil mein kosovarischer Freund oder Kollege mir davon erzählt hat. Der Film erzählt die Geschichte einiger Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens in der Schweiz verbracht haben. Das ist das, worauf ich am meisten stolz bin, diese beiden Orte mit einem Film zu verbinden.
To me, one of the things that I'm most proud of is actually to connect these two places with a film.
Der Film The Land Within ist ab heute im Kino Rex zu sehen, um 20 Uhr mit Anwesenheit des Regisseuren Max Vilfisnik.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Donnerstag, 30. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über die inklusive Theatergruppe Muni am Berg und ihr neues Theaterstück Sei du ich, We Love Inklusion. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Noah Piu. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.